Bevor die Folge heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Für die, die lieber lesen als hören, gibt's Predigtbruch jetzt auch als Buch überall im Handel. Kennst du den Satz, ich erkenne dich überhaupt nicht wieder? Das sagen Menschen, die eine alte Version von dir kennen. Beziehungsweise haben sie die gespeichert, weil die kooperativer war. Eine, die sich schneller entschuldigt hat, als andere nachdenken konnten. Eine, die sich klein gemacht hat, damit es im Raum nicht knallt. Weißt du, so jemand, der gelacht hat, wenn er eigentlich hätte sagen müssen, das hat wehgetan. Die Version von dir, die noch nicht wusste, dass Bedürftigkeit einen in Verträge treibt, die man später kaum glauben kann. Und dann wächst du. Nicht spektakulär mit Feuerwerk, Nebelmaschine und Engelschor im Gegenlicht. Eher mühsam. In kleinen Schritten, die schwer sind. Du lernst Nein zu sagen, ohne danach 3 Tage im inneren Ausschuss für soziale Verträglichkeit zu tagen. Du lernst Grenzen zu haben, ohne dich dafür zu entschuldigen, dass andere jetzt nicht mehr so bequem über dich hinwegsteigen können. Du lernst, dass Frieden nicht immer bedeutet, dass alle zufrieden sind. Manchmal bedeutet Frieden nur, ich verrate mich heute nicht. Und genau dann tauchen sie auf, die Leute, die uns klein kennen. Sie sagen, du bist so anders geworden. Und man hört darunter, also früher warst du einfacher. Sie sagen, mit dir kann man gar nicht mehr reden. Und man hört darunter, du widersprichst inzwischen. Sie sagen, du bist aber empfindlich geworden. Und man möchte antworten, nein Schatz, ich bin nicht empfindlich geworden. Ich bin nur nicht mehr betäubt. Manche Menschen vermissen nicht dich. Sie vermissen die Macht, die sie über deine alte Version hatten. Als ich in die 5. Klasse kam, kannte ich auf der neuen Schule genau einen einzigen anderen Schüler. Niemand sonst aus meiner Grundschule war mit auf dieses Gymnasium gegangen. Mein bester Freund aus der Kindheit ging auf die Hauptschule im anderen Ort. Und wie das manchmal so ist, wenn Kinderwege sich trennen, dann driften wir nicht langsam auseinander. Wir wurden eher auseinandergerissen von Stundenplänen, Schulhöfen, neuen Codes und neuen Leuten. Ich suchte damals einen besten Freund, wie ein Ertrinkender ein Stück Holz sucht. Nicht aus Luxus, aus Überleben, jemanden, mit dem man morgens ankommen konnte. Jemanden, neben dem man in der Pause nicht aussah wie so ein falsch abgestellter Regenschirm. Jemand, der beweist, ich gehöre nicht ganz alleine nicht hin. Dann kam ein neuer Schüler in unsere Klasse, der Sohn der örtlichen Pfarrerin. Halblange Haare, Heavy Metal, sofort dieser unerreichbare Glanz von cool. Und ich tat, was man tut, wenn man einsam ist und noch nicht weiß, dass Einsamkeit einen manchmal sehr schlechte Preise zahlen lässt. Ich rief morgens an, immer wieder, ob wir ihn mit zur Schule nehmen könnten, wenn meine Mutter mich hinfuhr. Ich suchte in meinem Zimmer nach kleinen Geschenken, fast panisch, als müsste ich jeden Tag eine Eintrittskarte lösen, um wieder in seiner Gunst zu stehen. Ich bot Nähe an, bevor ich überhaupt gelernt hatte, dass Nähe auch Würde braucht. Die Antwort war ein grausames Spiel aus Freundlichkeit und Folter. Er fuhr mit und er redete mit mir. Er ließ mich hoffen und dann stand ich in der Pause vor der Klasse, halb glücklich überhaupt dazuzugehören. Und dann sagt er vor allem, du könntest dir die Haare eigentlich mal mit Pril waschen, das fettlösend. Und ich habe mitgelacht. Natürlich habe ich mitgelacht. Kinder lachen manchmal nicht, weil es lustig ist. Sie lachen, weil sie hoffen, dass der Schmerz dadurch nicht auffällt. Sie lachen, weil Lachen die letzte Tarnkappe ist, die einem bleibt, wenn man gerade vor allen ausgezogen wurde. Auf dem Heimweg versteckte ich mich im Gebüsch vor unserem Haus, damit niemand meine rotgeweinten Augen sehen würde. Und was würde ich als Erwachsener gerne dabei souverän klingen, wenn ich das erzähle? Abgeklärt, ganz drüber hinweg. Aber manche Demütigungen haben eine erstaunliche Haltbarkeit. Sie kleben an dir. Sie liegen nicht einfach in der Vergangenheit. Sie liegen in dir, wie kleine Glassplitter, die bei bestimmten Bewegungen wieder Licht fangen. Jahre später habe ich meine ersten Studioaufnahmen gemacht. Eine erste CD, nichts Weltbewegendes vielleicht. Für mich war es Stimme und Ausdruck. Ein Stück von mir, das nicht mehr im Gebüsch saß. Und dann kam auf Facebook eine Nachricht von ihm. Hi, kennst du mich noch? Du hast ein Album rausgebracht? Wow, erzähl mal. Und ich starrte auf diese Nachricht und in mir entstanden ungefähr 70 mögliche Antworten. Und 69 davon werde ich hier nicht wiederholen. Die eine andere begann mit, ja, ich weiß noch, wer du bist. Und du hast ein großes Stück meiner Jugend und essentielle Teile meiner Bindungsfähigkeit zerstört. Eine andere bestand aus zwei Worten. Das erste fing mit F an und das zweite hieß dich. Und dann schrieb ich nichts. Und zwar nicht, weil ich so erhaben war oder weil ich plötzlich im inneren Klosterhof meiner Seele wandelte, während Taizé-Klänge über Lavendelfelder schwebten. Sondern weil ich irgendwann dachte, du bist mir nicht mal mehr eine Antwort wert. Und es klingt befriedigend, war es überhaupt nicht. Weil es eigentlich das gleiche Motiv ist. Liebesentzug tut mehr weh als jede Kränkung. Mehr als jede Verletzung. Und Gott wollte ich den verletzen. Das war kein großer Kinomoment, in dem die Kamera langsam wegfährt und der Held endlich frei ist. Es war klein, müde, ätzend und es fühlte sich so zu wenig an. Aber man muss ja moralisch sauber agieren, ne? Christlicher Kompass und so. Manchmal ist moralische Integrität nicht erhebend. Manchmal ist sie einfach die Entscheidung, nicht nochmal in dieselbe Arena zu steigen, nur weil jemand Jahre später freundlich winkt. Ich glaube, das ist die schwerste Form von Freiheit, nicht zurückzuschlagen, aber auch nicht wieder verfügbar zu werden. Denn es gibt Menschen, die möchten Zugang zu deiner Gegenwart, ohne Verantwortung für das zu übernehmen, was sie in deiner Vergangenheit angerichtet haben. Sie schreiben, kennst du mich noch? Und merken nicht, dass die eigentliche Antwort lauten müsste, weißt du, was du damals mit mir gemacht hast? Ich glaube, deshalb trifft mich die Geschichte von Jesus von Nazareth manchmal auf genau so einer Ebene. Jesus kommt in seine Heimat, er lehrt, er spricht. Da ist was in ihm, das größer geworden ist als die Erinnerungen der Leute. Und zuerst staunen sie. Für einen Moment könnte man denken, jetzt sehen sie ihn, jetzt hören sie ihn. Aber dann kippt es. Ist das nicht Josefs Sohn? Klingt erstmal harmlos, ist es nicht. Es ist die alte Etikettiermaschine. Ein Satz, der einen Menschen zurücksortiert, zurück in die Herkunft. In Bekanntheit, zurück in das, was man schon über ihn zu wissen meint. Die Leute in Nazareth hören nicht mehr, was Jesus sagt. Sie hören nur noch, wen sie glauben, vor sich zu haben. Das ist der religiöse Provinzreflex. Was wir einmal eingeordnet haben, darf nicht größer werden. Nazareth ist deswegen nicht nur ein Ort. Nazareth ist ein Blick. Der Blick, der sagt, ich weiß schon, wer du bist. Der nicht fragt, was aus dir geworden ist, sondern bestätigt sehen will, was er über dich gespeichert hat. Der Blick, der Menschen nicht erkennt, sondern aus dem Archiv lädt. Und ich finde es bemerkenswert, was Jesus nicht tut. Er bleibt nicht da, um seine Entwicklung zu erklären. Er hält keinen Vortrag mit dem Titel »Meine persönliche und messianische Reifung seit der Kindheit«. Er führt keine PowerPoint vor, auf der steht Folie 1, Zimmermannssohn. Folie 2, Gottessohn. Folie 3, bitte aktualisieren Sie Ihre inneren Datenbanken. Er erklärt sich nicht zu Tode und drückt denen eine Kassette ins Ohr. Der geht weiter. Und das klingt so unspektakulär. Aber manchmal ist Weitergehen das Heiligste, was ein Mensch tun kann. Ohne beleidigt zu sein. Nicht trotzig. Mit erhobenem Mittelfinger, auch wenn der innere Liturg das vielleicht kurz vorgeschlagen hat. Klar, würdig und wirklich frei. Wir verwechseln Christlichkeit manchmal mit permanenter Erreichbarkeit. Als müsse Vergebung bedeuten, dass jeder wieder Zugang bekommt. Als müsse Gnade heißen, dass ich nochmal dieselbe Rolle spiele, damit der andere sich nicht mit seiner Schuld beschäftigen muss. So als sei Versöhnung eine offene Tür für Menschen, die nie geklopft, sondern früher einfach eingetreten sind. Aber Jesus zeigt was anderes. Liebe bedeutet nicht, sich dauerhaft dem Blick anderer auszusetzen, die einen nur in klein ertragen. Vergebung ist keine Einladung zur Wiederholung. Und Barmherzigkeit ist nicht dasselbe wie Selbstaufgabe mit frommem Schleifchen. Du musst nicht jeden wieder reinlassen, nur weil er irgendwann freundlicher klopft. Und du musst nicht antworten, nur weil jemand eine harmlose Version eurer Geschichte bevorzugt. Du, so wie du bist, heute. Du musst nicht in die 5. Klasse zurück, nur weil einer von damals plötzlich neugierig ist, wer du geworden bist. Und ja, das fühlt sich manchmal nicht herrlich an. Manchmal fehlt der Applaus, die Genugtuung und irgendwie auch die saubere Gerechtigkeit. Und dann sitzt du einfach vor einer unbeantworteten Nachricht und merkst, ich bin immer noch nicht ganz unverwundbar. Aber ich bin auch nicht mehr käuflich für ein bisschen Aufmerksamkeit. Das Wachstum. Das ist zum Kotzen, aber es ist Wachstum. Nicht, dass nichts mehr wehtut. Aber der Schmerz ist nicht mehr automatisch da, um deine alten Knie zu beugen. Und es heißt nicht, dass du keine Wut mehr hast. Aber die Wut hat nicht mehr die Hand am Steuer. Das bedeutet nicht, dass du alles vergeben und in goldenem Licht auflösen kannst. Aber dass du entscheiden darfst, wer Zugang zu dem Menschen bekommt, der du geworden bist. Du bist dein eigener Türsteher. Vielleicht gibt's Menschen, die dich nur dann wiedererkennen, wenn du dich klein genug machst, um in ihre Geschichte zu passen. Weißt du, so Menschen, die deine Grenze für Kälte halten, weil sie früher von deiner Grenzlosigkeit profitiert haben. Die deine Haltung als Hochmut lesen, weil deine Wunde ihnen vertrauter war als deine Stimme. Gott ist kein Speicher deiner alten Scham. Er ruft dich nicht bei deinem Namen, mit dem andere dich klein gehalten haben. Er ruft dich bei dem Namen, in den du hineinwachsen darfst. Der steht nicht neben den Leuten von Nazareth und blättert in alten Bildern. Er ist daran einfach nicht interessiert, dich auf die bequemste Version deiner Vergangenheit zurückzustutzen. Gott ist der Zeuge deiner Zukunft. Und darum darfst du gehen. Aus alten Rollen, aus alten Dynamiken, aus Gesprächen, in denen du dich nur noch erklärst und trotzdem nie ankommst. Aus Beziehungen, in denen man dich nicht vermisst, sondern nur deine frühere Funktion. Du darfst gehen, ohne alles auszudiskutieren. Ohne dramatische Abschiedsszene. Ohne letzte Nachricht, die endlich alles auf den Punkt bringt und dann natürlich viral geht, weil sogar der Algorithmus weint. Manchmal ist die stärkste Antwort keine Antwort. Und die würdigste Predigt ein geschlossenes Chatfenster. Und manchmal ist das Evangelium nicht, dass alle dich endlich verstehen, sondern dass du aufhörst, dich von denen definieren zu lassen, die dich nie wirklich sehen wollten. Manche Menschen kennen nur, wo du herkommst. Aber Gott kennt, wo du hingehst und wer du warst und bist und sein wirst. Und er liebt dich durch alles das hindurch.